Nach dem Gebet verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt und überquerte den Bach Kidron. Auf der anderen Seite lag ein Garten, dorthin ging Jesus mit seinen Jüngern. Judas, der Verräter, kannte diese Stelle, denn Jesus hatte sich oft mit seinen Jüngern dort aufgehalten. Nun erschien Jesus mit einem Trupp römischer Soldaten sowie einigen Männern der Tempelwache, die ihm die obersten Priester und die Pharisäer mitgegeben hatten. Sie trugen Fackeln und Laternen und waren bewaffnet. Jesus wusste, was ihm jetzt bevorstand. Er ging aus dem Garten zu ihnen hinaus und fragte: Wen sucht ihr? Jesus aus Nazareth, war die Antwort. Ich bin es, erklärte Jesus. Judas, sein Verräter, stand bei den Soldaten. Als Jesus klar und offen sagte, ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie nochmal, wen sucht ihr? Jesus aus Nazareth, antworteten sie wieder. Und dann hängt er da, am Kreuz. Ein paar Verbrecher mit ihm hingerichtet. Das Ende ist kurz bevor und mit ihm drei armselige Gestalten. Zwei Frauen und einen, naja, den man aus heutiger Sicht vielleicht noch nicht mal als Mann bezeichnen würde. So einen sensiblen Johannes. So eine Memme. Was für ein Versager, oder? Was für ein Versagen. Auf kompletter Linie. Also, vor ein paar Tagen noch dachte man, da käme ein Königreich. Noch vor ein paar Tagen dachte man, jetzt wird alles neu. Und die, die ihm glaubten, die, die ihm folgten, die hatten doch Ambitionen. Die haben doch was erwartet, oder? Die sind doch gestartet, ihr Leben zu verändern. Mit dieser Gemeinschaft. Alles neu und groß werden zu lassen. Die Erwartung von Größe und Ehre. Die Erwartung von Menschenmassen. Letzte Woche noch hier mit dem Friedel hat er uns erzählt, wie das war mit den Fischen und den Broten und den Speisungen. Tausende waren da, Tausende. Und die Frauen wurden natürlich nicht mitgezählt. Und dann das. So ein Loser. Also wenn ich mit ihm unterwegs gewesen wäre, ich hätte gesagt, was ist mit deinen Versprechungen? Du hast uns doch Mut gemacht. Du hast uns doch erzählt, mit dir wird alles neu und mit dir wird alles anders. Was ist da los? Diese Situation da in diesem Garten, bei der Festnahme, erinnert mich an das, was wir auch vor ein paar Wochen, ich hier zumindest von vorne auch schon thematisiert habe, mich erinnert das an diese Situation, wo dieser Herr Nawalny vor ein paar Jahren in dieses Flugzeug gestiegen ist. In dem Text steht, Jesus wusste, was jetzt kommen würde. Wie dieser Nawalny, oder? Der wusste, was jetzt kommen würde. Wenn der in dieses Flugzeug nach Moskau steigt und dort aussteigt, dann wusste er, was passieren würde. Und trotzdem steigt der da ein. Also ich wäre stiften gegangen. Sowohl als Herr Nawalny noch als Jesus. Ich hätte gesagt, okay, ich habe es nicht hinbekommen. Die, die mit mir waren, naja. Gut, Petrus wollte ihn noch verteidigen, aber Jesus wusste ganz genau, dass da nichts dahinter ist. Nur große Klappe. Aber irgendwie steckt doch in diesen Momenten, und wir merken das, und wenn wir genau hinschauen, irgendwas Großes. Irgendetwas Größeres als das, was vielleicht auf den ersten Blick zu erfassen ist. Ist es euch aufgefallen, wie Jesus sagte, ich bin es? Als er es klar und offen sagte, ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Was für ein Moment, oder? Wie sich das wohl angefühlt haben muss. Erst im ersten Moment merken sie nichts. Und dann sagt er, ich bin es. Und als sie merken, er ist es wirklich, dann können sie gar nicht anders, als zu erschrecken und zum Boden zu fallen. Irgendwie scheint was Größeres in dem Ganzen zu liegen, als das, was wir manchmal so auf den ersten Blick sehen. Vor ein paar Wochen hörte ich mit einigen von uns hier aus dem Raum auch einen Vortrag. Dann ging es darum, was macht denn so Gemeinschaften von Christen aus, dass sie das, wofür Gott sie vorgesehen haben, auch umsetzen, dass sie das leben und dass sie das auch wirklich sind, was sie vorgeben. Es war ein Wissenschaftler, Dr. Professor Philipp Bartholomä. Der forscht so Gemeinden. Der guckt, wie ticken die so? Was machen die so? Ganz wissenschaftlich. Ganz seriös und ganz rational geht er da dran und schaut da drauf. Ohne Emotion. Und er wurde gefragt, nach diesem Vortrag, was glauben Sie denn ist so das Wesentliche, was wir brauchen, damit wir als Christen das leben, was Jesus uns aufgetragen hat, was Jesus uns vorgemacht hat. Und dann sagte er, wir brauchen eine Theologie der Treue. Kurz vorher in einem anderen Vortrag sagte einer einen interessanten Satz. Er sagte, Treue ist kein Versagen. Bei Jesus sah doch diese Treue wie ein Versagen aus, oder? Es sah doch erstmal aus, als hätte er versagt. Die Römer waren halt stärker. Was ist denn eine Theologie der Treue? Eine Theologie, die uns hilft, dabei zu bleiben, so nannte er das. Was soll das sein? Ich weiß ja gar nicht, wie es dir so geht mit Treue. Wie treu bist du so vom Gefühl? Bist du grundsätzlich eher ein treuer Typ oder sagst du, ach, das ist doch altmodisch. Treue ist nicht so mein Ding. Wird natürlich keiner von sich selbst behaupten, dass er untreu ist, oder? Latent oder primär, wie auch immer. Wird ja keiner gern von sich sagen. Kann ja nur jeder sein Herz prüfen. Aber wenn ich eins in der Geschichte von Jesus erkennen kann, dann ist das die Geschichte der Treue. Dass Jesus treu war. Was ist Liebe ohne Treue? Was sind Versprechen ohne Treue? Was ist Sinn? Wo bleibt Sinn ohne Treue? Jesus war treu. Und zwar gerade in den Wesentlichen, in diesen Momenten, wie wir ihn gerade gelesen haben, eben bis zum Schluss. Also es gibt ja in dieser Passion so viele Momente, an denen ich weiß, ich hätte mit der Treue versagt. Ich hätte aufgegeben, weil es meine Kräfte überstiegen hätte. Jesus hat das durchgezogen, weil er durch und durch treu war. Weil sein ganzes Wesen aus Treue besteht, weil Gottes Wesen aus Treue besteht, und zwar aus Treue zu uns. Ich habe ja denen, die letzte Woche da waren, das schon angedroht, und der Fabienne auch, die mir das vor 2 Wochen verboten hat. Jetzt erzähle ich es zum 3. Mal, dass ich wäre da von dem Kreuz herabgestiegen. Ich wäre runtergestiegen, ich hätte alles kleingemetzelt und hätte gesagt, ihr seid es nicht wert. Ihr habt es nicht verdient. An welcher Stelle habt ihr euch würdig erwiesen, dass Gott für euch stirbt? Und uns entgeht an solchen Stellen, an solchen Momenten genau das, was auch hier in dieser Festnahme war, diese Momente der unglaublichen Macht, die dahinter steht. Da hängt eben nicht einfach nur irgend so ein Mann am Kreuz, das ist der Schöpfer dieser Welt. Es ist der, der alles gemacht hat, der dich und mich gemacht hat. Habe ich euch schon erzählt, wie das bei mir war mit meiner Schöpfung damals? Als ich gemacht wurde, sehr schief gegangen. Gott hatte ganz was anderes für mich vorgesehen. Ich sollte so ein großer Engel werden. So ein Riesenteil. So ein ganz krasses Ding. Und dann haben sie mich gemacht und zum Glück gab es eine Produktionskontrolle. So am Schluss. Ne, so wie bei Autohersteller. Wurde nochmal geguckt, ob auch alles passt und sitzt. Und ihr Montagsauto. Hat nicht funktioniert, die Produktion. Die haben sich festgestellt, Gott, das ist das erste Mal und wahrscheinlich war es auch das einzige Mal, dass Gott einen Fehler gemacht hat. Er hat es einfach nicht hingekriegt mit mir. Der sagt, können wir nicht ausliefern. Der wird das versauen, die Situation. Ja, ich sollte dann mit im Himmel zwischen diesen ganzen Millionen Engeln sein, die diese Szenerie betrachten, wo der Schöpfer der Welt am Kreuz hängt. Verraten und verlassen von der ganzen Welt. Von jedem, von dir und von mir. Und was sie festgestellt haben, die haben gesehen, der würde es versauen, der würde dann runterkommen vom Himmel, würde einschreiten und würde alles versauen. Ich wäre runtergekommen vom Himmel, wenn ich ein Engel geworden wäre. Ich hätte alles klein gemetzelt. Ich hätte alles versaut und dann haben sie gesagt, okay, können wir die noch ausliefern? Sagen ja, okay, als Mensch, aber wir müssen 2000 Jahre dazwischen halten. Weißt du, dem trauen wir es noch zu, nach 300 Jahren alles zu versauen, also 2000 Jahre später. Und ihr müsst das jetzt aushalten. Was außer unendlicher Treue muss diesen Gott veranlasst haben, in diese Welt zu kommen und alles in Ordnung zu bringen? Und nicht das in Ordnung zu bringen, was er nicht hinbekommen hat, sondern das in Ordnung zu bringen, was du und ich nicht hinbekommen. Wie treu muss man sein, dass man die Fehler des anderen aus lauter Treue ausmerzt? Wie gerade muss die Liebe sein? Weißt du, wie klar muss da der Unterschied sein zwischen Liebe und Begehren? Gott begehrt dich nicht, Gott liebt dich. Das, was du in deinem Leben für deine Liebe hältst, ist meistens Begehren. Und nicht wirkliche Liebe. Das sind Dinge, die du für dich haben willst, von denen du sagst, das liebe ich. Jörg Albrecht sagt das so schön, ich liebe Erdbeeren mit Sahne. Man begehrt sie. Das ist eine Liebe, die darauf aus ist, etwas für mich zu tun, die mir dienen soll. Aber Gottes Liebe ist die, die auf den anderen ausgerichtet ist, die dem anderen etwas bringen soll. Ich befürchte, dass wir manchmal nicht mal den Unterschied in unserem Leben erkennen. dass wir manchmal selber gar nicht merken, ist das jetzt Liebe oder ist das jetzt Begehren? Jesus war treu. Er war treu zu seinem Vater und wir können daraus lernen. Und das war eben auch eine Treue, die aus der Liebe zu seinem Vater entstand, die aus der Liebe zu Gott entstand. Und da ging es nicht darum, dass Gott Jesus dient, sondern er diente seinem Vater. Und all das oder genau das gibt dem Ganzen, was Jesus ja tut, nur den Sinn. Das alles hätte doch gar keinen Sinn, wenn es nicht der Auftrag seines Vaters gewesen wäre. Deshalb ist die Treue in diesen Dingen so wichtig und deshalb ist die Treue auch für uns, wenn wir Ostern feiern. Die entscheidende Frage, wie treu bin ich denn Gott? Oder ist Gott dazu da, mein Leben schön zu machen? Weißt du, all die Dinge, von denen du denkst, die dir Gott geben sollte, damit dein Leben schön wird, geben deinem Leben überhaupt gar keinen Sinn. So oberflächlich denken wir, naja, aber gut, damit ließ es sich doch gut durchkommen, oder? Durch die Zeit. Wenn ich Glück habe, gibt mir Gott, bis ich 80, 90, 100 oder wie es beim Olaf war, eben so knapp um die 60, gibt er mir das, was ich will und dann bin ich froh. So hat der Olaf begriffen, dass es darauf gar nicht ankommt. Dass ich all das von Gott bekomme, was ich mir so wünsche. Und ich hoffe, wir begreifen das alle. Dass daraus Sinn für unser Leben entsteht, indem wir verstehen, was Gott für uns will. Und auch nur das wirklich Sinn gibt. Weil die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns Sinn geben, die machen nicht satt. Die werden nicht satt machen und das wird, da brauchst du kein Christ für sein. Das erklärt dir jeder Psychologe. Dein Bankkonto ernährt nicht deine Seele. Vielleicht deinen Magen eine Zeit, aber nicht deine Seele. Nicht das, was dich wirklich ausmacht. Und wenn Jesus in seiner Seele nicht ernährt gewesen wäre, hätte er das, was er getan hat, nicht tun können. Und wenn du Sinn finden willst in deinem Leben und erfüllt sein willst in deinem Leben, dann findest du sie darin, in dem, was Gott dir gibt, weil Gott ist der Sinn von allem. Er hat alles gemacht, alles geschaffen. Er weiß, wo es herkommt und er weiß, wo es hingeht. Gott gibt den Dingen einen Sinn. Und zwar nur er. Nur er. Und Gott war treu zu uns Menschen. Jesus war uns Menschen treu in dem, was er getan hat. Ich höre den Satz so oft, du musst dir treu sein. Du musst dir treu bleiben. Auch so modern, oder? Sich selbst treu bleiben. Was ist das denn? Was soll denn das sein? Wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich es wert, dass man mir treu bleibt? Selbst die Treue meiner Ehefrau ist ja schon ein Wunder. Ich habe das gar nicht verdient. Unsere Bestimmung liegt darin, Gott und den Menschen treu zu sein. Dem anderen treu zu sein. Dem Sinn des Lebens treu zu sein. Weißt du, wer du bist? Die Zeit hat diese Woche einen ganz neuen Artikel rausgebracht. Spannend zu lesen. Kann sich ein Mensch überhaupt ändern? Da streiten ja die Psychologen und Philosophen seit Jahrhunderten drüber. Können sich Menschen überhaupt ändern? Und welchem Teil von mir soll ich denn dann bitte schön treu bleiben? Dem, der schnell zornig wird? Dem, der oft mutlos ist? Dem Teil, der gern schwärmt und dann doch wieder aufgibt? Wem soll ich denn da treu sein? Wie viele Persönlichkeiten leben denn in mir? Wie vielen Dingen soll ich treu bleiben? Es gibt Aufgaben, die Gott uns gibt, und Jesus hatte eine Aufgabe, der er treu geblieben ist. Stellt euch vor, Jesus wäre seiner Aufgabe nicht treu geblieben. Er hat einen Job zu tun. Und die treuen Bibelleser unter euch, die wissen, dass das Jesus nicht einfach gefallen ist. Das war nichts, wo er einfach so durch diese Welt hier marschiert ist und gesagt hat, mach ich eben. Bin ja der Sohn Gottes, kriege ich hin. Tschakka. Bis zum Schluss hat er gerungen. Blut geschwitzt. Davon gehen wir aus. Vor Angst. Blut geschwitzt vor Angst. Er ist treu geblieben und hat den Mut und die Demut bewiesen. Und daraus dürfen wir lernen, dass wir unserem Mut treu bleiben dürfen. Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst. Im Mut kannst du weiter Angst haben. Aber du akzeptierst die Dinge und du akzeptierst vor allem den Schmerz, der dazugehört, das zu tun, was richtig ist. Und das hat Jesus getan, er ist seinem Mut treu geblieben. Weil er wusste, es ist schmerzhaft manchmal, die richtigen Dinge zu tun. Ich hoffe, dass du deinem Mut treu bleibst und dass Ostern dich das lehrt, dass die Geschichte von Jesus und dem, was er für uns getan hat, dich lehrt, deinem Mut für Gott treu zu bleiben. Weil es oft mit Schmerz verbunden ist. Es ist meist mit Schmerz verbunden, das Richtige zu tun. Und das, was Jesus macht, und dass er keine Angst hatte zu versagen, das sagt uns, dass er den Mut hatte und dabei die Demut behalten hat. Denn Mut entsteht aus der Demut vor Gott. Wenn ich demütig vor Gott bin, wenn ich in seiner Nähe bleibe, wenn ich bei Gott bin, dann entsteht ja gar nicht die Gefahr, dass ich mich für Gott halte, oder? Und das ist das Gegenteil von Demut. Der Übermut, der entsteht, wenn ich glaube, ich bin das Zentrum des Universums. Und Leute, wir alle denken, wir wären das Zentrum des Universums. Wir leben so. Alles dreht sich irgendwie um uns. Wir sind vielleicht nicht immer Egoisten, aber wir sind Egozentriker. Irgendwie dreht sich doch alles um uns, oder? Dieses schöne Beispiel, was wir auch seit Jahren so oft benutzt haben, dass du immer erstmal guckst, wie es dir geht, merkst du daran, wenn dir einer ein Gruppenfoto zeigt, wo du drauf bist. Du guckst immer als erstes, wie sehe ich aus, oder? Immer. Vergiss diesen Beleg nicht, weil er so wunderbar ist, weil er bestätigt, dass du immer zuerst an dich denkst. Und deshalb ist es ja so wichtig, sich in die Gegenwart Gottes zu begeben, um Demut zu lernen. Weil nur in der Gegenwart Gottes bin ich nicht in der Gefahr, mich zu Gott selber zu machen. Nur da. Und Jesus ist dem treu geblieben. Er blieb immer in der Gegenwart seines Vaters. Er hat sich nicht wichtiger genommen als seinen Vater. Es gibt so viele Dinge, die man finden könnte, und ich lade dich ein, dass du dir vielleicht die Zeit nimmst, jetzt am Osterwochenende diese Geschichte zu lesen, diese Passion zu lesen und zu erkennen, wie treu Jesus war. Und dann wirst du Stellen finden, wo du sagst, Mensch, das hätte doch der Henrik auch noch erwähnen müssen, heute Morgen oder gestern Morgen oder vorgestern Morgen. Du wirst 1000 Stellen finden, an denen Jesus treu war. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir verstehen, dass Treue kein Versagen ist. Nie und nimmer. Egal wie die Umstände aussehen, Egal, was andere denken und egal, wie es für andere aussehen sieht. Und egal, ob dir andere sagen, Mensch, deine Treue, die hat dich doch um das und um jenes gebracht. Und meistens geht es dabei um Geld und Ansehen. Treue ist nie Versagen. Niemals. Treue ist immer Schönheit. Treue ist immer schön. Und Jesus hat sich für Schönheit entschieden. Verstehst du, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du immer nur Schönes sehen. Und wenn wir uns am Anfang gefragt haben, was ernährt denn meine Seele? Dann ist es Schönheit. Und wir sind so geschaffen, dass uns Schönheit selig macht, dass Schönheit unsere Seele reich macht. Und deshalb ist es so fatal, dass wir oft auf die Dinge schauen, die wir begehren, weil die sind nicht wirklich schön. Das ist Kitsch, auf dem ersten Blick vielleicht schön, aber es fehlt ihm die Tiefe. Und dann wundern wir uns in Situationen, wo es uns nicht gut geht, dass uns das nicht nährt. Dann merken wir plötzlich, dass Geld nicht satt macht. In Schönheit ist immer Tiefe. Und in das, was Jesus für uns getan hat, ist nur Schönheit. Und Jesus ist der Schönheit treu geblieben. Für dich. Und für mich. In all dem Wunderbaren, was er getan hat, ist er zu etwas Wunderbarem und Schönem geworden. Es gibt nichts Schöneres als Jesus Christus. Es gibt nichts Schöneres, als diesen Mann am Kreuz hängen zu sehen. Es gibt keine schönere Situation in der Weltgeschichte als diesen nackten, gepeinigten Mann am Kreuz durchbohrt. Die heilenden Hände, die Füße, die diese Welt tragen, geschunden und zerstört, für dich und mich. Seine Treue macht alles schön. Lasst uns zusammen beten. Du bist ein wunderbarer Gott. Ein wunderbarer Jesus. Nichts ist vergleichbar mit dir. Nichts ist jemals so schön wie jedes Bild von dir, Herr. Herr, was würden wir dafür geben, vor deinem Kreuz knien zu dürfen, aber vermutlich wären wir genauso weggelaufen wie alle anderen auch. Herr, dank, Herr, für deine ewige Treue. Hab Dank, Herr, dass du uns diese Treue einfach so schenkst, auch wenn wir sie nie verdient haben. Großer Gott, hab Dank, dass wir erkennen dürfen, dass diese Treue uns in die Schönheit führt. Und Herr, wir gehören zusammen. Du gehörst zusammen mit jedem Einzelnen hier. Mit jedem möchtest du ein wunderschönes Paar bilden. Herr, ich danke dir auch, dass wir als Gemeinschaft mit dir ein Paar bilden dürfen. Und dass das alles übersteigt an Schönheit, was wir uns vorstellen können. Und wir Wir erahnen heute nur, Herr, wie viel Sinn das unserem Leben geben kann. Wir erahnen nur und haben vielleicht ein kleines Gefühl dafür, was deine Treue ausmacht und wie sehr deine Treue unser Leben verändern kann. Großer Gott, wir stehen hier an diesem besonderen Wochenende, an diesem Samstag, Herr, zwischen deinem Tod und deiner Auferstehung. Und wir dürfen jetzt in diesem Moment überlegen, wofür wir uns entscheiden wollen. Herr, hab Dank für diesen Ruhetag, der uns vor Augen führen will, dass da was ist, was uns Aussicht gibt, Herr, was uns Hoffnung macht, dass es etwas gibt, was größer ist, als wir es selber sind. Herr, führ uns in deinen Garten, führ uns dorthin, wo du bist. Wir wollen an deiner Seite sein. Wir wollen mit dir gehen, mit ganz viel Mut, ohne Hochmut, mit so viel Demut, Herr. Einfach nur deshalb, weil du da bist, du wunderbarer Jesus. Amen.